Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Special Death Squad Chronicles.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem weiteren Special von Metal Markus Metal Podcast. Es geht nicht um die drei Fragezeichen, denn es ist kein Off-Topic-Special. Es geht mal wieder um ein Album. Und diesmal ist die Situation ein bisschen anders als bei Halloween. Bei Halloween waren wir in der glücklichen Position, das Album als Download oder als Streaming-Link zu haben und es vor der Veröffentlichung mehrfach hören zu können. Diesmal waren wir eingeladen zu einer Listening-Session, haben diese Gelegenheit auch wahrgenommen und möchten euch hier ein paar Eindrücke davon schildern. Mike, erstmal, wie hast du das überhaupt so wahrgenommen? Bereust du, dass du da gewesen bist? Weil Thrash Metal ist jetzt ja nicht so unbedingt dein Sweet Spot, was Musik angeht.
Ich bereue keine Sekunde, dass ich da gewesen bin. Und ja, richtig, das ist überhaupt nicht meine primäre, oder ich bin nicht die primäre Zielgruppe dieser Band oder überhaupt Musik dieser Art. Klar mag ich hier und da mal einige Thrash-Metal-Sachen ganz gerne. Ich bin großer Anthrax-Fan. Ich mag auch Testament zum Beispiel sehr gerne. Megadeth kann ich mir auch gut geben. Aber wenn es zu stumpf und ufta, ufta, ufta wird, dann bin ich da eher raus. Sodom zum Beispiel ist so ein Grenzfall. Creator finde ich die Musik der neueren Sachen großartig. Bei den alten langweilige ich mich relativ schnell. Und da habe ich ein kleines Problem mit Milles Stimme. Die kann ich mir nicht unbedingt 45 Minuten am Stück anhören. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich bei Thrash generell schreiend wegrenne.
Also ich muss dazu wirklich sagen, ich habe seit meiner Jugend eine große Affinität für genau diese Art von Thrash Metal, wie ihn halt alte Creator machen oder auch eben so die ganz alten Sodom-Geschichten, obwohl ganz alt wäre jetzt auch nicht wahr, das erste Album jetzt nicht unbedingt, aber so Sodom zu Agent Orange-Zeiten, das sind schon wirklich Thrash Metal-Sachen, die ich sehr gut hören kann oder auch Tank Art mit ihrer punkigen Attitüde und genau in dieses Feld fällt ja dann auch die Band, bei der wir zu Gast sein durften. Ihr wisst, ne, Specials sind vollkommen ungeschnitten, also Feld war jetzt hier eine super Sache, aber wenn ihr sowas hört oder wenn ihr hier gerade andere Geräusche hört, gießt Mike sich gerade einen Kaffee ein. Mhm. Die einzige Bezahlung, die es im Podcast gibt.
Genau, und den Kaffee habe ich gerade mit einem Schuss Milch von dunkel in einen hellen Kaffee verwandelt.
Denn da, wo wir waren, da war es dunkel. Wir waren eingeladen von der Band Darkness zu einer Listening Session für ihr Album The Death Squad Chronicles. Und wenn etwas Chronicles heißt, kann man schon davon ausgehen, das ist jetzt kein reguläres Album. Vollkommen richtig. Darkness gibt es jetzt seit 40 Jahren und mit diesem Album feiert die Band ihr 40-jähriges Jubiläum und das Witzige daran ist eigentlich, also nicht nur eigentlich, nur Schlagzeuger Lucky und Gitarrist Arndt sind seit dieser Zeit eigentlich immer dabei gewesen und alle anderen sind halt nachgerückt, aber das ist heutzutage ja relativ normal, ne, dass irgendeine Band 40-jähriges Jubiläum feiert, wo alle Bandmitglieder von Anfang an und stetig dabei waren, ist ja eher unwahrscheinlich,
es ist ziemlich selten, ja.
Es kann ja nicht mal eine Band wie Metallica behaupten, die eigentlich relativ konstant ihre Mitglieder hatte.
Blind Guardian sind recht konstant, wenn man von dem Schlagzeugerwechsel absieht zum Beispiel.
Genau, selbst
aber ansonsten, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare Bands schreiben, die seit 40 Jahren in der gleichen Besetzung spielen.
Ich bin gespannt.
Genau, vielleicht gibt es ja welche.
Aber darum geht es gar nicht. Es geht um Darkness und die hatten geladen und zwar in ihrem Proberaum, der im tiefsten alten Essen liegt in der Nähe der Stauder Brauerei. Und ich hatte Mike schon so ein bisschen vorgewarnt, weil ich war ja vor anderthalb Jahren schon mal bei einer Listening Session. Ich meinte, Mike, wenn du das komisch findest, wo wir uns aufhalten, dann sind wir da genau richtig. Wir waren natürlich viel zu früh da, weil wir mussten von Moers bis nach alten Essen fahren und hatten in unserem jugendlichen Leichtsinn, was ist das Gegenteil davon? Elterlichem Starrsinn.
Altersweisheit.
Hatten wir gedacht, wir brauchen bestimmt 2 Stunden.
Weil wir kennen das Ruhrgebiet ja, auch wenn wir beide mittlerweile außerhalb des Ruhrgebiets wohnen, kommen wir ja beide mitten aus dem Pott, ich aus Gelsenkirchen, Markus aus Essen.
Genau.
Und jeder kennt die Verkehrssituation an einem Freitagnachmittag auf der A40.
Aber da sind wir gar nicht drüber gefahren. Vielleicht war das der
Trick. Das war wahrscheinlich der Trick bei der ganzen Geschichte. Aber wir haben es also relativ früh geschafft und waren tatsächlich nach einer knappen Stunde vor Ort.
Genau, dann sind wir noch kurz einkaufen gegangen und haben dann gedacht, so, jetzt können wir uns aber doch mal Richtung Proberaum bewegen. Und man muss dazu wissen, man muss dafür durch so ein Gebiet, wo vielleicht so ja, die Filme gedreht werden könnten, die ich so gerne mal nach Feierabend gucke, wo also Leute irgendwie schreiend aus irgendwelchen Baracken rennen und Leute mit Kettensägen hinter ihnen herrennen.
Ja, es ist halt ein großer Gebäudekomplex, in dem sich viele Werkstätten, Schrauberwerkstätten befinden und ja. Dementsprechend da doch viel Altmetall rumsteht.
Also
da sind Autos, die sind schon komplett von Unkraut überwuchert. Also und ja, es wirkt alles ein bisschen, im Idealfall würde man sagen, es ist historisch gewachsen, was da so entstanden ist.
Authentisch auf jeden Fall.
Und es ist halt wirklich finsterster Ruhrpott, wie man ihn sich in seinem Klischee-Denken vorstellen möchte. Der Proberaum von Sodom ist übrigens irgendwie nur ein Steinwurf entfernt.
Exakt. Und während wir und dann so...
Die berühmte Zeche Karl ist auch in der Nähe, wo ja Creator immer noch proben.
Und während wir so tiefer in dieses Gebiet eindrangen, meinte Mike irgendwann, ich schicke jetzt meiner Frau mal meinen Standort, ne, für alle Fälle. Irgendjemand, der dann später auch zur Listening Session kam, meinte, auf dem Weg hier habe ich 3 Autos gekauft, so ungefähr. Und Ersatzteile für 4 andere Autos. Aber ja, die Listening Session war tatsächlich im Proberaum von Darkness. Der ist in der ersten Etage von einem Gebäude. Im hinteren Bereich gibt es dann auch wirklich ja eine Barzeile, ne? Kann man wirklich sagen.
Ein Tresen, ja.
Und ist auf jeden Fall sehr cool. Es macht Spaß, weil es ist wirklich genau der Proberaum, wo die Band probt, wo sie auch schon seit Ewigkeiten probt, weil der ein oder andere wird es wissen, Darkness hatten sich ja mal temporär aufgelöst und Schlagzeuger Lucky hat dann mit einer anderen Band weitergemacht, die hörte auf den Titel Charger. Dazu kommen wir später auch nochmal. Und irgendwann später hat Lucky sich dann ja doch wieder mit Gitarrist Arndt zusammengefunden. Dann haben sie aber nicht als Darkness weitergemacht, sondern als Eure Erben und haben unter diesem Titel sogar auch ein Album veröffentlicht, das eigentlich 1:1 wie Darkness klingt, aber
3 Alben sogar, ne?
Waren es 3, aber mindestens 1. Und was eigentlich 1:1 wie Darkness klingt, aber halt mit deutschen Texten um die Ecke kam. Ja. Und irgendwann meinte jemand zu ihnen, ihr müsst aber eigentlich dieses Potenzial von Darkness doch nutzen. Und so kam es, dass dann irgendwann Darkness wieder den Weg auf die Bühnen fanden und eben auch auf die Tonträger. Und vor dem Hintergrund, ja, 40 Jahre Darkness. Wie feiert man 40 Jahre Darkness? Indem man hingeht und sagt, okay, wir haben jetzt ja sehr viele Songs über diesen Zeitraum aufgenommen, die vielleicht eher so suboptimal vom Tonbild für die heutige Zeit sind oder die es vielleicht auch nur auf schrömmeligen Tapes gab, weil es nur Demoaufnahmen waren. Und was kann man dann Schöneres tun, als diese Alben im Jahre 2025 mal in dem Glanz, nennen wir es mal, erstrahlen zu lassen, wie sie eigentlich hätten klingen sollen?
Allerdings nicht die ganzen Alben, sondern nur einzelne Songs. Man ist also wirklich hingegangen und hat ja, in Anführungszeichen ein paar der größten Hits und ein paar der tiefst versteckten Obskuritäten genommen und hat die in der aktuellen Besetzung neu aufgenommen.
Genau.
Ja, und das hat man uns dann vorgespielt.
Lustig war auch erstmal, was Lucky uns so im Vorfeld mitteilte. Ja, wir haben gesagt, wir machen eine Listening Session. Das Album kommt ja am 26.09. dann raus. Also ja. Hat denn einer von euch einen Tonträger davon? Weswegen dann, ich glaube, Arndt war es, seinen Laptop mitbringen musste, wo halt die Master-Tracks quasi drauf waren. Und dann kam das nächste Problem. Wie kriegst du denn jetzt einen vernünftigen Sound hin mit dem Laptop?
Ja, das war schon lustig.
Es ja.
Beschreibt so dieses leichte Gefühl von Chaos, was Darkness so ein bisschen umweht.
Ja, aber auf eine unglaublich sympathische Art.
Dann kam natürlich auch die Boombox, über die man dann halt das Ganze abgespielt hat, so eine meterhohe GBL-Box, machen wir mal ein bisschen Werbung. Die kam dann auch noch ein paar Minuten zu spät, weil Arndt im Stau gestanden hat und sich dafür auch einen schönen Spruch von Lucky eingefangen hat. Da muss halt eher losfahren, hier ist immer Stau.
Also, ja, wir sind ja früher losgefahren.
Ja, also der Abend war wirklich, der war schon lustig, bevor der erste Ton Musik überhaupt gespielt wurde.
Das kann man absolut so festhalten. War auch gut besucht, ne? Andy und Dave von Andy und Dave's Corner waren da auf jeden Fall. Ja. Und diverse andere Leute, deren Namen ich jetzt nicht unbedingt kenne. Auch zum Beispiel Martin von Ravenstein war da.
Genau. Und dass ich überhaupt auf diese Listening Session gekommen bin, war tatsächlich die Schuld von Lucky, der auf dem eine Woche davor auf dem Ravenstein-Konzert den Mercher gemacht hat und Markus ihn dann begrüßt hatte und sich mit ihm unterhalten hatte. Und Lucky dann sagte, ja, und ihr beide kommt dann nächste Woche auch. Und ich sagte, nee, ich eigentlich nicht. Und Lucky so, ey, wieso kommst du nicht? Du musst kommen, ne? Sieh zu, schwing deinen Arsch dahin. Ja,
genau, aber das ist ein Besseres zu tun.
Und ich dann sagte, ja, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen angeschossen gesundheitlich und man hat ja auch noch ein Privatleben. Man lebt nur einmal, du kommst. Und ja, was soll ich sagen? Ich kam.
Genau, so begab es sich. Und er hat es, wie ihr gehört habt, nicht bereut. Kommen wir also mal zum Album selbst. 12 Songs sind da am Ende drauf. Es sind auch 2 neue Stücke dabei, die haben sich da reingemogelt. Was die Schuld vom neuen Gitarristen ist, von Dominik, dazu kommen wir dann an genau der Stelle, wenn der Song kommt.
Eröffnet. Der übrigens die Person war, die schon um kurz nach 5 im Proberaum
richtig
einsam und verlassen darauf gewartet hat, dass irgendeiner eintrudelt. Und wir waren tatsächlich Nummer 2 und 3.
Korrekt. Eröffnet wird dieses Album jetzt dann von einem Intro und das heißt The Gates und das soll von einem alten Demo-Tape gewesen sein und Lucky meinte dann sowas wie, naja, so würdest du heute so einen Song halt nicht mehr machen, weil man sehr lange, wie er es ausgedrückt hat, auf einem Riff quasi rumreitet, also das wird sehr lange wiederholt, ne, damit es sich halt entwickeln kann und ne, dann steigt das Schlagzeug halt irgendwann dazu ein, also es ist ein sehr langgezogener Aufbau, aber es atmet halt wirklich so diesen Vibe von Thrash-Metal, wie man ihn so Mitte der 80er halt gemacht hat. Da hast du halt mal 1,5 Minuten auf so einem Riff rumgeritten, so nach dem Motto, so, das ist der Riff, das findest du jetzt gefälligst mal geil.
Ja, dazu gibt es eigentlich nichts zu sagen. Das ist ein schönes, stimmungsvolles Intro, was einem den Weg in dieses Album weist und ein guter Vorgeschmack von dem ist, was denn dann noch kommen wird.
Ja, und was da kommt, ist eben genau etwas aus dieser Phase, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Der Song heißt Terror for Terror und ist eigentlich von Eure Erben gewesen. Aber ja, es wäre ja eigentlich viel zu schade, wenn man diese Zeit halt nicht würdigt und darum hat man Terror for Terror neu aufgenommen. Und das knallt schon ziemlich gut. Das ist wirklich
mit einem englischen Text.
Genau. Ich glaube,
dieses Album gab es auch mit deutschen und englischen Texten, genau, wenn ich das richtig verstanden habe, was Lucky gesagt hat.
Es gab 2 Versionen. Es gab es einmal komplett auf Deutsch und als Bonus quasi auch auf Englisch, was dann so mehr oder weniger schon die Wiedergeburt von Darkness eigentlich war. Und ja, das ist klassischer, wirklich Thrash-Metal, auch wenn er jetzt nicht im letzten Jahrtausend komponiert worden ist. Aber ja, das ist Thrash-Metal genauso, wie man ihn von Darkness, würde ich mal behaupten, kennen und auch erwarten würde. Der geht nach vorne, der macht keine Gefangenen und ist nach dem Intro, finde ich, eine sehr gute Wahl für einen Opener gewesen.
Das kann man definitiv so sagen. Also der knallt wirklich gut, ist nicht unmelodisch und ja, wie gesagt, ich konnte nett mit dem Kopf nicken, das hat mir gefallen.
Und danach wurde es dann so langsam schon direkt etwas obskurer, denn man hat einen Song ausgepackt, Battle to the Last heißt er und er ist vom 2. Album der Band von Defenders of Justice, wo Lucky und Arndt dann so ein bisschen rumgeflaxt haben, so nach dem Motto, naja, wir waren halt noch jung, wir haben halt einfach so gespielt, wie wir da gerade Bock drauf hatten. Und wenn man da irgendwie gemeint hat, ja, ihr müsst aber euch doch auf den Takt einigen, Takt bist du blöd, so ungefähr war, glaube ich, die Aussage von Arndt dazu, was auch so ist. Also wenn man sich die Songs vom 2. Album heute so auf Streamingdiensten anhört und wirklich mal versucht, da richtig so taktmäßig mitzuwippen, ist das, glaube ich, sehr kompliziert. Und Arndt meinte dann auch, er hat halt versucht für Lucky eine Pilotgitarre aufzunehmen. Also wenn man ins Studio geht, ist es ja meistens so, dass man eine Pilotgitarre irgendwie aufnimmt, zu der dann der Schlagzeuger auf Clicktrack das Ganze eintrommelt, damit es richtig halt im Timing ist. Und es war offenbar eine große Herausforderung, die richtige Taktierung dafür wirklich zu finden. Also auch vom Wechsel irgendwie von 4/4, 6/8 oder so hin und her und ja.
Genau, wie war das so schön? Dann sagt der Produzent, das musst du aber so spielen, muss ich nicht, Schnauze.
Genau, also damals, ne? Jetzt natürlich nicht. Also man merkt, ne, mittlerweile nimmt auch eine Thrash-Metal-Band klar auf Klick auf, ist glaube ich aber auch wenig verwunderlich, weil bei schneller Musik, wenn die neben dem Takt ist, dann klingt das einfach nur nach Krach und macht keinen Spaß in der heutigen Zeit.
Genau, als nächstes Stück kommt ein Song vom Schwarzen Schaf in der Darkness-Diskografie.
Nein, da kommt Death Squad erst.
Oh, Entschuldigung, ich
Nee, hier wird nichts geschnitten.
Hier wird nichts geschnitten. Dann mach erst ein Death
Squad. Genau, Death Squad. Quasi ja der Titeltrack. Weil ja, Death Squad Chronicles ist natürlich eine Reminiszenz an das Debütalbum der Band, das einfach Death Squad heißt. Auch das Cover lehnt sich sehr stark daran an. Das ist vom Prinzip eine moderne Variante, vielleicht auch eine etwas schicker gezeichnete Variante, würde ich mal sagen. Das Debütalbum sieht schon sehr speziell aus, aber hat natürlich den 80er-Jahre-Charme. Genau, Death Squad ist sicherlich einer der großen Hits von Darkness. Ich würde mal denken, wenn du jemanden fragst, nenn mir mal 5 Songs von Darkness, wird Death Squad auf jeden Fall mit dabei sein. Ist eine schnelle Nummer mit so typischem Mitbell- oder Gröhl-Refrain. Death Squad! Und das ist Thrash Metal, wie man ihn aus Deutschland ganz einfach kennt. Und der macht Spaß. Den gibt's auch schon als Single auf den Streamingdiensten.
So, jetzt darf ich aber.
Richtig.
Weil in meinem Bericht ist es tatsächlich umgedreht. Also bei mir war Death Squad irgendwie der 5. Song in meinen Notizen.
Ah, es ist der 4.
Weiß der Henker warum. Aber ich habe auch nicht viel notiert. Also das schwarze Schaf im Bandkatalog ist Conclusion and Revival. Ein Album mit einem sehr geilen Cover, wie ich finde. Aber ich glaube, das Cover mit dieser Hand, die über das Klavier läuft und wo direkt am Handgelenk ein Kopf montiert ist, ist wahrscheinlich auch das Geilste an dem Album, auch aus Sicht der Band. Weil man da doch ein wenig musikalisch experimentiert hat und noch einen neuen Sänger in der Band hatte, der, wie Lucky so schön sagte, bei Whitesnake super aufgehoben wäre und ein ganz toller Sänger gewesen ist, was aber eben überhaupt nicht zu Darkness gepasst hat. Und im Zuge dessen hat man auch ein bisschen am Sound herumgeschraubt, was jetzt aber nicht heißt, dass die Band hardrockiger geworden wäre, sondern ich habe in das Album noch mal reingehört im Nachhinein, weil mich das dann doch interessiert hat.
Mhm.
Man hört einen tatsächlich sehr cleanen, klaren Gesang und man hört ganz viel Bass.
Richtig, weil, das hat Lucky auch erzählt, der gute Mensch, der halt singen wollte, hat sich bei ihm vorgestellt und Lucky hat gesagt, er hätte ihn in die Wüste geschickt, so nach dem Motto, ey, hau ab, du kannst nicht bei uns singen. Du bist zwar gut, aber du kannst das nicht. Und dann wäre der Bassist irgendwann angekommen und hätte gesagt, ey, ich habe einen, der bei uns singen kann. Und es war genau dieser Mensch. Und Lucky hat nur gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber sowohl er als auch Arndt haben gesagt, hervorragender Sänger. Und er hätte damals auch an einer Rockoper oder so gearbeitet. Ob das jetzt wirklich Fakt ist oder ob das einfach nur so eine Idee von dem guten Menschen war, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber wenn man reinhört, merkt man schon, er kann sehr gut singen. Und auch das Bassspiel ist wirklich hervorragend. Aber es soll halt ein Thrash-Metal-Album sein. Beim Thrash-Metal-Album erwartet man knüppelndes Schlagzeug, sägende laute Gitarren und nicht einen filigran laut gemischten Bass, der auch sehr unthrash-artig spielt, sondern stellenweise schon sehr funkige Sachen spielt und dazu dann sehr ja, hoher, klarer Gesang. Also das sind ja genau die Dinge, die man beim Thrash-Metal nicht erwartet. Von daher, ja, das schwarze Schaf der Bandgeschichte im Backkatalog, auf jeden Fall.
Und aus dem hat man sich den Song Soldiers ausgesucht.
Korrekt.
Und ihn verdarknessed.
Genau, das hat Lucky so schön gesagt. Verdarknessen passiert im Proberaum. Genau. Wenn alle zusammenkommen und dann an dem Song werken, dann werden Songs verdarknessed.
Und auf Death Squad Chronicles fällt der Song tatsächlich nicht als schwarzes Schaf auf, sondern im Gegenteil, für mich war das tatsächlich eins der Highlights. Weil der ja wirklich klingt, als wenn er ja so wie er eigentlich damals hätte klingen sollen.
Und, ja, so wie er gemeint war.
So wie er gemeint war, genau so. War das der Song, wo Arndt sagte, als er den ersten Mix gehört hat, wollte er sich im Pool ersäufen?
Genau, das sagte er da, weil er war wohl im Urlaub und Lucky und der Bassist haben dann diesen Mix gemacht, haben ihm das irgendwie auf Kassette zugeschickt und er sagte, ja, als ich das gehört habe, wollte ich mich im Pool ersaufen. Kann man durchaus verstehen. Was man noch erwähnt hat, war der Umstand, dass der Text sich eigentlich sehr kritisch mit der Metal-Szene der damaligen Zeit auseinandergesetzt hat, weil man im Hause Darkness so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob neidisch oder halt desillusioniert war, weil es halt andere Bands gab, die eine ähnliche Musik machen wie Darkness, aber die sind halt alle an ihnen vorbeigezogen und sie haben halt nie diesen richtig großen Wurf geschafft. Und daher, ja, macht man sich vielleicht so ein bisschen über die Headbanger- und Metal-Szene lustig und man hat eben darum gebeten, dass man das in diesem historischen Kontext sehen soll, dass man das damals so gemeint hat, das heute aber nicht mehr so sieht. Und der lustigste Effekt war, dass jemand aus dem Publikum dann meinte, das könnte auch einfach eine Huldigung der Metal-Szene sein. Und genauso könnte man es auch verstehen.
Genau. Wobei Lucky auch sagt, er wüsste gar nicht, warum der Song eigentlich Soldiers heißt.
Ja, Das ist ein sehr berechtigter Einwand.
Aber egal.
Der nächste Song war dann laut Aussage von Lucky der Song, für den sie auch öfter mal Kritik einstecken mussten, weil die Leute gesagt haben, das ist kein Thrash-Metal-Song, das ist ein Heavy-Metal-Song. Aber es ist trotzdem einer der Songs von Darkness, den wohl viele Leute kennen. Er hört auf den Titel Burial at Sea, ist vom Debütalbum. Ja, und ist halt kein Thrash-Metal, sondern eher Heavy-Metal. Ne? So irgendwo zwischen Judas Priest, würde ich sagen, und keine Ahnung, Maiden jetzt nicht. Also so melodisch wird es dann nicht, aber halt, ja, so stumpfer Metal, ne, würde ich mal sagen.
Ja.
Eingeleitet von einem akustischen Intro, wo Arndt uns wissen ließ, zum ersten Mal hat er das auf einer Gitarre mit Nylon-Saiten gespielt. Wird er sonst immer auf einer cleanen E-Gitarre spielen?
Genau. Witzigerweise meinte irgendjemand, ob er es in Nylon-Strümpfen gespielt hätte, aber
das war bestimmt Andy oder Dave.
Garantiert.
Zum ersten, ich habe den Song zum ersten Mal in Nylon-Strümpfen gespielt. Fühlte sich ganz anders an. Absolut. Ja, Burial at Sea kennt man, glaube ich, schon, weil Lucky hat auch gesagt, es wäre der am häufigsten kopierte Song von Darkness. Also nicht im Sinne von illegal kopiert, sondern halt, der auf irgendwelchen Samplern gelandet ist, weil das damalige Label, ich glaube, Gamma, hat er gesagt, war es. Ne? Mhm. Da war noch Stormwitch, glaube ich mal. Also, dass das Label halt meinte, den Song kannst du auf irgendwelche Sampler auch packen, wo jetzt auch Leute es hören würden, die nicht unbedingt Thrash Metal mögen. Und ist eine super Nummer. Und in der Neuaufnahme knallt das auch schon ziemlich ordentlich gut.
Ja, ja.
Ja, und dann war die Stunde für Dominik gekommen. Er ist ja das jüngste Bandmitglied.
Und jetzt noch in Probezeit, bis er diese ominöse Mutprobe bestanden hat.
Ja, aber ich habe verstanden, Sänger Lee auch. Ne?
Wo wir immer noch nicht wissen, was ist diese Mutprobe.
Genau, Lucky, wenn du das hörst, kommentier doch mal, was ist die Mutprobe? Oder Dominik, vielleicht kennst du es ja. Verrat uns, was ist die Mutprobe, die man ablegen muss?
Ja, auf jeden Fall folgt ein neuer Song, den Dominik geschrieben hat.
Genau, also komponiert hat er ihn und er hat den Titel Last Round is on Us und den kann man mittlerweile auch als zweite Single vorab hören und da gibt es auch ein Video zu, das man also auf YouTube oder wo auch immer schauen könnte.
Den Text zu diesem Lied gab es wohl schon vorher und der passte wohl, das ist wohl ein Text, den Lucky irgendwann mal geschrieben hat und der passte einfach auf die Musik und damit hatte man ein neues Stück.
Genau. Weil Dominik hat gesagt, er ist ja in die Band eingestiegen, als das letzte Album, also Blood on Canvas, schon aufgenommen war und als es so langsam halt in die Vorbereitungen und die Promophase ging. Und Arndt und Lucky hätten ihm da schon eröffnet, ja okay, es soll quasi direkt nahtlos weitergehen mit eben dieser Aufnahme der Death Squad Chronicles. Und Dominik hat nach eigener Aussage schon da so gesagt, ja, aber da können wir ja nicht nur alte Sachen aufnehmen, da muss doch auch mal was Neues drauf. Und ich glaube, ich habe so verstanden, dass er Lucky und auch Arndt davon mehr oder weniger überzeugt hat, dass dann aber Sänger Lee, als er diesen Vorschlag hörte, fragte, ja, neue Songs, wer soll die denn komponieren? Ja, ich. Und daraufhin hat Dominik nach eigener Angabe sich halt die älteren Darkness-Sachen nochmal sehr intensiv angehört. Jetzt nicht, um diesen Stil irgendwie zu kopieren, aber um diesen Vibe halt zu verstehen oder auch diese Art und Weise, wie sie komponiert haben. Und hat daraufhin eben dieses Instrumental-Demo damals aufgenommen oder wie auch immer und den Jungs halt geschickt, worauf Lucky meinte, da habe ich einen Text zu. Und so ist Last Round is on Us entstanden. Klingt wirklich absolut nicht wie ein Fremdkörper in dieser Zusammenstellung. Also es fühlt sich wirklich wie ein Oldschool-Darkness-Song an. Und Sänger Lee hat sich beschwert, weil das Wort Bier ganz am Anfang einmal im Text vorkommt und er meint, ey, sind wir jetzt Tankart oder was? Obwohl der Song ansonsten gar nichts mit Bier zu tun hat. Und Lucky hat noch gesagt, er hat ein kleines Easter Egg in dem Song versteckt. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ist das in der dritten Strophe oder im C-Part, wo er ein paar alte Songtitel verwurstet hat, wo es irgendwie heißt, ja, I Betray und A Couple of Kills, Death Squad und Thrash Till Death. Also das ist meine Theorie, was das versteckte Easter Egg an dieser Stelle gewesen ist. Und dann wurde es so richtig alt, oder?
Ja, genau. Dann kam mit Victims ein Song, den es bisher nur auf diversen Samplern gegeben hat oder auf einem Sampler gegeben hat. Das war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, so ziemlich der kürzeste und in meinem Hörverständnis auch härteste Song, den es auf diesem Album zu finden gibt.
Oh ja.
Also wirklich einmal rüber abmontieren und das mit Stil.
Und Lucky hat dazu noch erzählt, den Text hat er geschrieben, weil er keinen Bock auf die Schule hatte. Er saß irgendwie im Religionsunterricht.
Genau, stimmt, das war das.
Hat gedacht, ich hatte keinen Bock auf Religionsunterricht. Ich schreibe jetzt einen satanischen Text. Ja, und der Text heißt halt Victims und handelt halt irgendwie davon, dass irgendjemand mehr Opfer braucht, weil er, glaube ich, Jungfrauenblut trinken möchte. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er auf einem Sampler war oder nur auf einem Demo, aber auf jeden Fall gibt's sie nicht auf einem regulären Album. Hm. Und Lucky hat eben auch gesagt, dass es für ihn total bewegend ist, wenn du sowas hörst, was du mit 15 Jahren oder so einen Text geschrieben hast, wo du dann in den Proberaum gekommen bist und dein Gitarrist meinte, ja, ich habe 2 Riffs, ja, reicht doch für einen Song. Und du das dann 40 Jahre später oder noch mehr wahrscheinlich professionell aufgenommen und ausproduziert hörst. Also man hat ihm schon angemerkt, dass das wirklich ein besonderer Moment für ihn ist. Diese alten, nennen wir es mal, auch wenn es despektierlich klingt, Kamellen in dieser Form zu hören. Und es macht auch wirklich Spaß. Also klar, du merkst, dass es sehr einfach, sehr stumpf, aber Thrash Metal darf auch ja mal genauso sein. Da muss jetzt ja nicht der mega ausgeklügelte Taktwechsel drin sein und die mega tolle Solo-Melodie. Manchmal heißt auch einfach 1, 2, 3, 4 und auf die Fresse. Und genauso ist der Song.
Richtig. Punkt. Ja, was haben wir als nächstes? Als nächstes kommt mit Iron Forces auch wieder ein ziemliches Brett.
Ich glaube, er heißt nur Iron Force.
Was ist Iron Force? Guck mal, wie viele Fehler ich in meinem Bericht habe und es fällt keinem auf.
Ja gut, dass wir hier die Richtigstellung machen können.
Aber wie gesagt, das ist halt, wenn man, guck mal eben nach, bitte.
Ich gucke es nach, derweil kannst du schon mal ausführen.
So viel habe ich zu dem Song gar nicht aufgeschrieben, muss ich gestehen. Also wenn du da mehr hast.
Ja, also in meiner Erinnerung ist das eben ein Song, der auch auf dem ersten Album halt schon drauf war. Und ist ein großer Klassiker, so wie ich es immer verstanden habe, der halt auf Konzerten relativ oft am Ende gespielt wird und der halt eben auch diesen klassischen Mitgröhl- oder Mitbell-Refrain hat, ne? Irgendwie Iron Force, und das ist typischer teutonischer Thrash-Metal, wie er im Buche steht. Und ja, was soll man da sonst groß zu sagen, ne? Also es gab ihn auf jeden Fall auf einem Demo und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es ein Song des ersten Albums ist. Aber danach kam auf jeden Fall der Titeltrack vom zweiten Album.
Das auf jeden Fall. Das war dann Defenders of Justice.
Genau.
Und das Stück ist so ein bisschen als Ruhrpott-Prog-Trash angekündigt worden, weil das ist nämlich auch wieder so ein Stück, was im Proberaum entstanden ist und man sich null um irgendwelche musiktheoretischen oder Taktstandards oder sonst irgendwas geschert hat. Und man den halt genauso aufgenommen hat, wie man ihn da damals geprobt hat. Und das eben wirklich im Studio heutzutage so ein bisschen Probleme gemacht hat, dass man einfach dann im Nachhinein, um den wieder genauso hinzukriegen, einfach hier und da mal einen Takt rausgeschnitten hat.
Genau, das hat Lucky erzählt, dass man sich halt hinsetzen musste und gucken musste, okay, also von dem musst du jetzt mal eine Länge wegschneiden, weil sonst passt das irgendwie nicht. Defenders of Justice, der Titeltrack vom zweiten Album, auch eine sehr lange Nummer. Also wir haben jetzt ja auch sehr viele so kürzere Tracks gehabt. Victims oder Iron Force sind jetzt nicht ewig lang. Und auch Last Round is on Us kommt mit unter 4 Minuten über die Ziellinie. Defenders of Justice ist auf jeden Fall lang. Und Arndt hat sowas gesagt wie, ja, wer Takte mag, der wird diesen Song hassen, glaube ich. Oder wer Takte hasst, wird diesen Song mögen. Irgendwie so war seine Aussage, also zumindest in der ursprünglichen Form. Und ja, es gab generell so ein paar Witze darüber, ob man diese Songs dann auch live aufführen wird, wo Lucky immer so meinte, ja, werden wir machen. Aber ich glaube, die beiden Gitarristen, also Arndt und Dominik, waren nicht so begeistert von der Vorstellung, die Nummer live zu spielen. So kam es zumindest bei mir an. So, ja, lass das mal lieber nicht machen.
Keine gute Idee.
Also Lucky meinte auch, man hat die Songs dann ja irgendwann komponiert und wusste dann, okay, demnächst geht's ins Studio. Und als man sich dann damit bewusst auseinandergesetzt hat, hat man irgendwie gemerkt, kein menschliches Wesen kann diese Songs eigentlich richtig spielen. Hat sich dann aber einfach eingeschlossen und ist einfach irgendwie gemacht. So, irgendwie, wie man halt mit in den jungen Jahren sowas noch kann. Ne? Da macht man das einfach, da denkt man nicht drüber nach. Da macht man das und dann, ja, ist das halt so.
Ja, wir nähern uns dem Endspurt.
Korrekt.
Predetermined Destiny. Das ist ein Song, den es kurioserweise auf 2 Darkness-Alben gibt.
Das ist korrekt, ja. Den gibt es auf dem eben schon angesprochenen, wenig beliebten Album mit der Hand auf dem Cover, auf dem 3. Album. Und auch auf dem eben angesprochenen Defenders of Justice gibt es den nämlich auch.
Und jetzt gibt es ihn ein drittes Mal. Ja. Und zwar wahrscheinlich in der endgültigen oder definitiven Version. Und das Ding knallt, wie der ganze Rest auch, einfach amtlich. Hat Spaß gemacht. Ich muss gestehen, ich kenne die beiden anderen Versionen nicht. Ich kann also nicht wirklich viel zum Vergleich sagen, inwieweit das jetzt wirklich besser oder schlechter ist. Also soundmäßig ist es definitiv eine Verbesserung, vor allen Dingen zu Conclusion and Revival, meine Güte.
Conclusion and Revival, genau, so heißt die Platte.
Komplizierte, egal. Auch da hat man sich nicht geschert.
Nee, kein bisschen.
Ja, was sagst du zu dem Lied?
Ja, das ist halt so eine typische lange Thrash-Metal-Nummer, ne, wo man viele verschiedene Sachen reingepackt hat und wie es zu der Zeit, glaube ich, auch normal war. Ne? Also Lucky hat, glaube ich, sowas gesagt wie, ja, zu der Zeit musstest du irgendwie erstmal 2 Minuten instrumental haben, bevor überhaupt der Gesang anfangen durfte. Genauso klingt das natürlich auch. Das ist jetzt kein typischer Headbanger. Ne? Also das stellst du dich nicht ins Publikum und bangst die ganze Zeit durch. Da passiert auf jeden Fall ein bisschen mehr. Also mir hat es gut gefallen. Ich habe die Aufnahme vom dritten Album habe ich mal gehört. Und da hörst du natürlich nur sehr viel Bass. Hm. Und viel Gesang.
Aber die neue Nummer ist besser.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe mir dazu noch notiert, dass Lee diesen Song eigentlich nicht singen wollte. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Er hat immer irgendwie gesagt, nee, den möchte ich nicht singen, das kriege ich halt nicht hin. Und dann hätten sie mal eine Show gehabt, 35 Jahre Darkness. Und da hätte, glaube ich, ihr Bassist den Song dann gesungen. Und dann wollte Lee ihn auf einmal doch singen, so nach dem Motto, der ist ja eigentlich doch ganz geil. Und so kriege ich das auch hin, so ungefähr. Das habe ich mir dazu notiert. Und ja, er fällt halt jetzt nicht aus dem Rahmen unbedingt. Soundmäßig natürlich nicht. Es ergibt immer noch ein stimmiges Gesamtpaket mit verschiedenen Sachen. Also mit schnellen, etwas eher stumpferen Songs und so etwas längeren, etwas ausgeklügelteren Songs. Also mit vielen verschiedenen Passagen auf jeden Fall.
Ja, definitiv abwechslungsreich. Ist eine etwas andere Facette im Gesamtsound oder in der Tracklist. Macht Spaß.
Genau.
Gefällt mir.
Und dann kommt tatsächlich schon der letzte Track. Proud Pariah heißt er. Ist auch eine Komposition, die im Ursprung von Dominic gekommen ist. Aber da hat Arndt gesagt, ja, ist geil, aber erstmal müssen wir die Tonart wechseln. Und zweitens braucht dieser Song einen epischen Refrain. Fand Dominic natürlich nicht so geil. Kann ich verstehen, wenn ich mit irgendwas ankomme und jemand sagt, da müssen wir was dran ändern, würde ich auch immer sagen, nee, warum? Aber er hat selbst gesagt, Arndt hatte vollkommen recht. Also ja. Wir wissen nicht, welche Tonart es vorher war, aber so wie er jetzt war, klang er auf jeden Fall sehr gut. Und den epischen Refrain hat der Song auf jeden Fall. Und das ist jetzt so ein Song, der so ein bisschen in diese Neuphase der Band, finde ich, sehr gut passt. Also alles so, was die letzten 3 Alben war, also so Gasoline Solution, mein Gott, First Class Violence und eben Blood on Canvas. In diese Stilrichtung, die man da bedient, passt der Song wirklich gut rein, weil er auch wieder so einen typischen auch Mitgröl-Refrain hat. Und textlich fand ich das auch ganz schön, was Arndt darüber erzählt hat, weil Proud Pariah heißt ja so viel wie stolzer Aussätziger. Und dazu hat er gesagt, das ist für ihn so das Lebensgefühl, was Thrash-Metal oder auch Heavy-Metal eigentlich mal ausgemacht hat, dass man so der Aussätzige, der Außenseiter ist, ne? Stolze Aussätziger heißt das, glaube ich, ne? Nicht Außenseiter.
Ja. Ja, wenn man halt damals Anfang der 80er mit langen Haaren auf der Straße unterwegs war, war das halt nicht so wie heute. Das war halt nicht, dass du, wenn du heute eine Bankfiliale betrittst, so damals ja die Schaltzentrale des Spießertums, in Anführungszeichen. Ich bin übrigens gelernter Bankkaufmann. da hast du niemanden gesehen, der lange Haare oder irgendwas hatte. Und heute gehst du in eine Bankfiliale und dann kommt dir da so ein Mensch mit Pferdeschwanz, lange Haare hat er auch noch entgegen und keine Krawatte mehr, wo du so denkst, so ja, okay. Und die Zeiten haben sich halt geändert. Aber nichtsdestotrotz ist man mit einem Metal-Shirt heute trotzdem immer noch so ein bisschen bei einigen Leuten sowas wie kurz vorm Antichristen.
Oh ja.
Also auch je weiter man aufs Land kommt, umso schlimmer ist das. Also wie gesagt, ich wohne ja mittlerweile auch am Dorf und mir ist es tatsächlich mal passiert, da hatte ich ein Maiden-T-Shirt an und dann ein kleines Mädchen auf mich zugelaufen, kommst 3-4 Jahre alt, sich dieses Bild angeguckt hat, mich mit großen Augen angeschaut hat und so aus 2-3 Meter Entfernung vom Milchregal im Supermarkt raunte und ich hoffe, es war die Oma und nicht die Mutter. komm da weg, der Mann ist böse. Das beschreibt das halt. Also es ist nicht mehr ganz so krass wie damals, als ich Kind war, ja. Anfang der 80er. Aber es gibt es heute auch immer noch, auch als alter Mann wird man dann als...
Richtig.
Ja, und das davon handelt halt Proud Pariah und ich musste sehr schmunzeln.
Genau, Arndt hat ja noch eine weitere Geschichte erzählt, jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, dass er in irgendeinem Hotel war, wo eine Hochzeit stattfand und er dann auf der Toilette irgendwie da am Urinal stand und neben ihm stand halt jemand so im Anzug und guckte ihn so von oben bis unten an und ich glaube, Arndt meinte, er hätte ihm angesehen, dass er ihm am liebsten angespuckt hätte, so nach dem Motto, hinfort, du Pöbel oder sowas.
Ja.
Und Arndt sieht jetzt nicht aus wie irgendwie der letzte abgeranzte Penner. Ne?
Nein,
also überhaupt nicht. Und gar nicht. Also, pff. Aber ich weiß, was er meint. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass Leute einen mit Metal-Shirts oder auch mit langen Haaren so angucken, so, eieiei, den Leuten muss man helfen. Völlig irritiert sind die dann, wenn man in ein ganz normales Auto einsteigt, ne? Nicht irgendwie in so eine abgeranzte Schrottkarre oder so. Ob die geklaut ist?
Ja. Ja, so ist das. Ja, und damit war das Album auch schon zu Ende. Und es war tatsächlich, wie lang war es insgesamt? 50 Minuten, so Pi mal Auge? Oder?
Ja, aber irgendwo in der Ecke wird es wahrscheinlich ankommen, ja.
Es war sehr kurzweilig. Die Moderation von den Jungs, also Dominik hat seine Songs mit anmoderiert und ansonsten haben sich hauptsächlich Lucky und Gitarrist Arndt die Bälle zugeworfen.
Genau.
Der Bassist war aber auch da. Wer gefehlt hat, war der Sänger. Der hatte irgendwie Termin.
Genau.
Überschneidungen und konnte nicht dabei sein, wie Lucky so schön sagte, bevor wir anfangen, eine gute, eine schlechte Nachricht.
Genau.
Unser Sänger kann heute nicht dabei sein, das ist die schlechte Nachricht, die gute ist, unser Sänger kann heute nicht dabei sein. Also wie gesagt, der ganze Abend war sehr launisch, war sehr lustig, es hat einfach Spaß gemacht, es war witzig.
Ja, es war halt so genau diese Pott-Mentalität, ne, die man kennt. Vielleicht ein bisschen ruppig manchmal, aber einfach auch sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und wir sind auch noch relativ lange danach da geblieben, haben auch noch einem Interview beigewohnt, das ein paar sehr junge Leute geführt haben, wo mich erstaunt hat, dass die diese Art von Musik überhaupt mögen und kennen. Das hat mich schwer beeindruckt.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Einer von denen ist auf jeden Fall Gitarrist. Weil er hat teilweise, während er da auf dem Sofa gesessen hat, die Songs mitgespielt.
Das kann gut sein. Okay, ja. Das habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Die haben ein Interview gemacht. Ich glaube, auf YouTube wollten die das rausbringen. Mhm. Und ja, wir sind noch ein bisschen danach geblieben. Und es hat Lucky dann sehr amüsiert, als ich ihn auf den Song Badekappenpflicht angesprochen habe. Von der Band Charger, wo er meinte, ey, woher kennst du den denn? Der ist doch nie irgendwie veröffentlicht worden. So, ja, aber den habt ihr mal live gespielt und ich habe das gehört. Der ist ja geil. Woraufhin er dann erstmal verzweifelt wieder die Box gesucht hat, um uralte Charger-Songs abzuspielen, wie Nummer 100. Ein sehr interessantes Werk, was den Text angeht. Und jedenfalls hatten wir sehr viel Spaß noch im Nachgang. Ja, und es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Und grundsätzlich hat Lucky auch gesagt, sie haben das eigentlich schon immer gemacht, halt die früher halt die, in Anführungsstrichen, echte Presse, ne, einzuladen und heute eben dann die Leute aus den ganzen Online-Medien, die es halt so gibt. Weil, also nach Ansicht von Lucky und Arndt sind es ja eigentlich die Leute, die solche Bands wie Darkness letzten Endes am Leben halten, weil in der, nennen wir sie mal, Metal-Mainstream-Presse haben Bands wie Darkness in meiner Wahrnehmung jetzt ja auch nicht unbedingt den größten Platz.
Ja, da hast du ja auch das Problem, dass einfach die Magazine schon so voll sind mit, alleine wenn du nur die großen Major-Veröffentlichungen nimmst, die kriegst du ja schon gar nicht mehr alle vernünftig in ein Magazin unter, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und ja, da haben wir in Anführungszeichen als Online-Presse mit sehr breit aufgestellten und engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern natürlich ganz andere Möglichkeiten, uns einzubringen. Natürlich berichten wir jetzt bei powermetal.de oder ihr bei Bleeding for Metal oder du mittlerweile auch bei powermetal.de und wir hier im Podcast natürlich auch über die großen Bands, aber wir versuchen halt auch immer den kleinen, sei es Newcomern oder schon ewig Daseinenden, aber eben irgendwo so in der zweiten Reihe spielenden Truppen auch Gehör zu verschaffen und das mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Spaß an der Sache und das macht so interessant, finde ich.
Absolut.
Und auch eben hier für mich Darkness. Ich kannte den Bandnamen und wie gesagt, hier und da hat man im Laufe der Zeit mal was gehört. Aber ich kann jetzt auch keinen Vergleich ziehen, inwieweit die Songs jetzt anders klingen, besser klingen, was da verändert worden ist oder so. Da bin ich einfach viel, viel zu wenig in dem Thema drin. Aber es hat Spaß gemacht, diesen ganzen Darkness-Kosmos mal kennenzulernen und ja, die Band und auch die Leute, die da so drumrum sind, wie Luckys Bruder zum Beispiel. Es hat auch Spaß gemacht, mal einige Kollegen, die man vielleicht aus geschriebenem Wort schon seit auch vielen, vielen Jahren vielleicht kennt, mal live zu sehen und sich kurz zu unterhalten. Und ganz besonders hat es mich gefreut, dass Andy und Dave da waren.
Oh ja.
Zwei mega lustige Menschen. Wenn ihr deren Podcast nicht kennt, den gibt es nur auf YouTube, den gibt es nicht auf irgendwelchen anderen Streaming-Plattformen, aber trotzdem, wer Ruhrpott-Charme mit frecher Schnauze und ja, doch ein bisschen musikalische Kompetenz haben sie auch mag, der kann da gerne mal reinhören. Lohnt sich.
Auf jeden Fall lohnt sich das.
Und die beiden waren ja auch hier bei dir schon mal zu Gast.
Das ist richtig, ja.
Oder du bei dir, nee.
Die, sowohl als auch.
Ne? Ja, sowohl als auch, genau, so war das. Genau.
Lang, lang ist her, genau. Ja.
Und Lucky, falls du das hörst, nochmal vielen, vielen Dank, dass du mich sanft dazu überredet hast, zu euch zu kommen. Der, wie soll ich sagen, der Staub in eurem Proberaum hat meinem Asthma am nächsten Tag zwar mal Hallo gesagt, aber hat sich trotzdem auf jeden Fall gelohnt. Hat mega Spaß gemacht und gern beim nächsten Mal wieder, wenn ich darf.
Was können wir noch abschließend sagen? Wer also Darkness mag, wer teutonischen Thrash-Metal mag, der jetzt nicht zu melodisch ist, also wem Creator schon zu melodisch ist, der ist, glaube ich, hier sehr richtig aufgehoben. Und wer halt eben diese grundsätzlich so ein bisschen räudige und vielleicht auch manchmal assige Attitüde des Thrash-Metals der 80er mag, der wird hier vollends auf seine Kosten kommen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich mag diese Art von Musik, auch wenn man das manchmal gar nicht glauben mag, aber ich mag diese Musik wirklich sehr gerne und kann mir die auch wunderbar wirklich manchmal den ganzen Tag am Stück einfach nur anhören. Und es hat mich nicht enttäuscht und ich freue mich schon sehr darauf, das Album dann in der limitierten Box in Händen zu halten können, wo es nämlich noch eine Bonus-CD geben wird, auf der man dann gesagt hat, ja, wir arbeiten schwer daran, unseren Sänger arbeitslos zu machen, denn wir haben einfach mal, ich glaube 10 waren es, 10 andere Leute Darkness-Songs einsingen lassen, weil jetzt ja vielleicht man denken könnte, so mancher großer vermeintlicher Klassiker fehlt jetzt ja in diesen 10 Songs, die es waren, weil 2 sind ja Neuaufnahmen und einer ist auch noch ein Intro, also sind es eigentlich sogar nur 9. Und die gibt es dann auf der Bonus-CD, wo unter anderem, das habe ich mir gemerkt, Jürgen Reil, also Ventor von Creator, den Song Armageddon singt. Weil nämlich da Leute sagten, warum ist Armageddon denn nicht da drauf? Ja, den singt eben der Ventor auf der Bonus-CD.
Also sind das nicht die Stücke, die, also unbedingt alle Stücke, die auch auf Death Squad Chronicles drauf sind, sondern auch andere Stücke, die es da eben nicht drauf geschafft haben auf der Bonus-CD?
So habe ich es verstanden, ja.
Okay.
So soll es sein.
Das ist ja interessant. Mal davon ab, dass Lucky auch einige Anekdoten aus den seligen 80ern zu Besten gegeben hat über diverse Kollegen, wo wir sehr schmunzeln mussten. Er hat niemanden böse durch den Kakao gezogen oder sowas, absolut nicht, aber er hat halt 2, 3 lustige Geschichten erzählt.
Absolut.
Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr an einem Abend so viel gelacht wie an diesem Tag.
Allein beim Thema, wenn man irgendwie 20 Studiotage gebucht hat und eigentlich nur 11 aufnimmt und dann säuft, ne, oder so ähnlich. Irgendwie so.
Zum Beispiel.
Genau, ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen spontanen Aufnahme, die wir heute noch nachgelegt haben. Es mag sein, dass wir vielleicht jetzt Sachen doch falsch im Kopf hatten, weil ja, ich habe nur mein wunderschönes rotes Notizbuch dabei gehabt und habe da Sachen reingeschmiert, die ich sogar heute noch lesen kann. Das erstaunt mich selber manchmal. Und von daher, wir hoffen, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, was euch auf den Death Squad Chronicles erwartet und können es nur jedem da draußen ans Herz legen, der eben teutonischen Thrash-Metal mag.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Leute. Ciao.
Tschüss.